Was ist gutes Leben? Hast du dir diese Frage auch schon gestellt? Was ist für dich ein gutes Leben? Ein erfülltes Leben? Ein Leben, das für dich Sinn macht? Das ist eine Frage, die viele Leute beschäftigt, vielleicht dich auch schon mal beschäftigt hat. Und wenn ich das google, das habe ich gemacht, dann kommen ganz, ganz viele Ratgeber-Tipps, wie du ein erfülltes Leben kannst haben. Im einen Google-Beitrag ist gekommen, 8 Tipps für ein erfülltes, gutes Leben. Der erste Tipp, versuch Neues. Der zweite, verbring weniger Zeit an deinem Smartphone. Das ist jetzt nicht mein Tipp, aber ist einfach so gekommen. Find heraus, was in deinem Leben Sinn ergibt. Dann viertens, nutz Wallpaper auf deinem iPhone oder auf deinem Phone zum Erinnern. Behalt dein Stresslevel tief. Leb das Leben, ohne irgendwie etwas zu bedauern. Nachher der 7. Punkt, versuch täglich Selbstbestätigung dir zu suchen. Und der 8. Punkt, mach ein bisschen Meditation. Dann wirst du ein erfülltes Leben haben, wenn du das so umsetzen tust. Ein anderes Beispiel findest du, wenn du YouTube eingibst, kannst du mal daheim machen. Eine YouTuberin, 1,8 Millionen Abonnenten, sie erzählt, how to live your best life, erzählt sie dir, wie du eben zu dem besten Leben kommst und ihren ersten Punkt drin, live for yourself. Und dann kommt alles gut. Folg deiner Intuition, wie es dir am besten gerade geht, was du dir selber gerade irgendwie wichtig erdünkt, und folg deinen eigenen Wert und dann kommt alles gut. Akzeptier dich selber so, wie du bist. Ganz viele Ratgeber, wenn du im Internet unterwegs bist. Vielleicht hast du einen von denen selber schon mal angeschaut. Vielleicht folgst du irgendwie auf Instagram irgendwelchen Ratgeber, die solche Tipps auch abgeben. Und ich will das gar nicht unbedingt schlecht reden. Viele von diesen Sachen haben sehr viel Positives drin. Doch ich glaube auch manchmal ein paar Lücken drin. Und da kommen wir nachher noch draus raus. Was man, glaube ich, über all dem kann sagen, ist, wir alle stellen uns irgendwann hoffentlich die Frage, wie können wir ein gutes Leben führen? Vielleicht sogar, wie können wir das Beste aus dem Leben rausholen? Und das ist überhaupt nicht wertend gemeint. Ich glaube, wir haben die Sehnsucht in uns drin, dass wir das Beste aus dem Leben rausholen wollen. Und die Antworten sehen vielleicht ein bisschen unterschiedlich aus. Bergpredigt, wo wir in den nächsten 4 Sündungen eintauchen werden, hat sehr vieles mit How to Live zu tun. Wie wir leben können. Ein Schriftsteller sagt, Jesus malt den Leuten ein Bild vom guten Leben vor Augen. Es ist die Stadt auf dem Berg, die Stadt des Friedens und des Segens. Es ist das Reich Gottes. Das hat der Bernhard Ott gesagt. Bergpredigt ist also auch, wenn du so willst, eine Anleitung für ein gutes Leben. Aber es ist eben nicht ganz so ein 5-Punkte-Plan, wo du einfach checklistenmässig abhaken kannst, sondern es ist mehr. Und das glaube ich ganz fest. Und darum lohnt es sich, in die Bergpredigt einzusteigen und über die Bergpredigt zu reden. Die einen haben es herausgefunden, es steht im Matthäus-Evangelium, die Bergpredigt. Also der Matthäus hat das geschrieben. Und vielleicht noch einen kleinen Sneak Peek dazu. Es ist nicht so, dass er das live gerade dokumentiert hat, sondern er hat den Brief oder das Evangelium, nachdem Jesus gestorben ist, irgendwann geschrieben. Wir gehen also davon aus, dass die Bergpredigt nicht irgendwie eins einheitliches Konstrukt ist, wo Jesus am Stück eigentlich durcherzählt hat, sondern dass der Matthäus wahrscheinlich einen Moment in Erinnerung hatte, wo eben Jesus wahrscheinlich auf dem Berg war und gewisse Sachen weitergegeben, hat aber auch andere Informationen oder andere Inhalte hat der Matthäus nachher noch in die Bergpredigt drin hineingefügt, wo er miterlebt hat, wo er mit Jesus unterwegs gsi ist und auch gewusst hat, hey, das ist Jesus so richtig wichtig gsi. Es geht also darum in der Bergpredigt um Menschen, die mit Jesus unterwegs sind. Also Nachfolger, Jünger könnte man auch sagen, die gesagt haben, ich folge dem Jesus nach. Mir ist wichtig, was Jesus für mein Leben zu sagen hat. Mir ist wichtig, was Jesus eben von dem neuen Leben, von dem guten Leben auch zu sagen hat. Und so sehen wir eigentlich in Matthäus 5 bis 7, die drei Kapitel sind eigentlich ein bisschen gegliedert. Das erste Kapitel, wo wir heute werden eintauchen, da sind vor allem Tugenden und Charaktereigenschaften auch sehr stark verankert. Der letzte Teil, da geht es zum Teil um Stolpersteine, könnte man sagen, um Herausforderungen, wenn du in dieser Nachfolge drin bist. Und der Mittelteil, der ist ganz wichtig, dort geht es um die Verbundenheit mit Gott. Verbundenheit auch mit Jesus. Und wir tauchen ja jetzt gerade eigentlich wieder auf aus dieser Vater-Unser-Serie, wo eigentlich zmitzt in dieser Bergpredigt drin steht und wo eben ein Teil ist von dieser Bergpredigt und die Verbundenheit von Gott, das Vater-Sein, eben dass du einen Vater hast an deiner Seite, ganz zentral ist. Und ich glaube, wenn wir an die Bergpredigt dran angehen, dann müssen wir immer in diesem Fokus und in dieser Haltung drin bleiben. Das nie darf zu einer Gesetzesanleitung werden oder eben zu einem Punkteplan, was ich alles muss und sollte und so weiter, sondern immer aus dieser Haltung daraus heraus, dass ich verbunden bin mit dem Vater im Himmel, der weiss, dass ich Sachen habe in meinem Leben, die nicht ganz so gut laufen, wie ich mir das vorstelle. Aber weil er dein Vater im Himmel ist, liebt er dich genau gleich noch. Und wenn du aus dieser Verbundenheit daraus kommst, dann geht es eben nicht um ein Gesetz. Es geht auch nicht irgendwie darum, zum möglichst anstrengend alles müssen umzusetzen, sondern es geht darum, zum Gottes Charakter, die Reich Gottes Prinzipien, die wir auch schon davon gehört haben. Also das, was Jesus und Gott wichtig ist, wie wir leben sollen. Weil es ein Teil schon da auf Erden ist, dass wir das Reich Gottes repräsentieren, dass wir den Teil schon leben, wo uns Jesus vorgemacht hat, dass wir das umsetzen in unserem Leben. Und ich glaube, wenn du das aufnehmen kannst, dann siehst du den roten Faden von dieser Bergpredigt, wo über die ganze Bergpredigt eben rausgeht und in der ganzen Bibel immer wieder zu finden ist. Wenn wir an die Bergpredigt denken, dann kommt dir vielleicht, oder wo ich so über die Bergpredigt das erste Mal in der Vorbereitung nochmal daran gedacht habe, sind mir sofort eigentlich die roten Schilder aufgetaucht. So ein bisschen die Verbot, das, was du eben nicht machen sollst. Häufig eben die Stolpersteine oder die Herausforderungen. Aber eigentlich hat die Bergpredigt noch viel mehr zu sagen. Sie hat sehr viel Lebensspendendes, sehr viel, wo eigentlich Bezug nimmt auf die Quelle vom Licht, auf die lebensspendende Energie, wenn du das umsetzen in deinem Leben. Und es hat sehr viel Positives, wo man mitnehmen könnte aus dem raus. Und wenn wir das umsetzen, Schritt für Schritt in unserem Leben, dann kommen wir in die Nachfolge, in die Jesus-Nachfolge drin. Das so als Einleitung. Und jetzt tauchen wir ein in das erste Kapitel. Die Band nimmt uns da noch mal kurz mit.
Glücklich sind die, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind. Denn ihnen gehört sein himmlisches Reich. Glücklich sind die, die über diese Welt trauern, denn sie werden Trost finden. Thank you. Glücklich sind die, die auf Frieden bedacht sind, denn sie werden die ganze Erde besitzen. Glücklich sind die, die Hunger und Durst nach Gerechtigkeit haben, denn sie sollen satt werden. Glücklich sind die, die Barmherzigkeit üben, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Glücklich sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich sind die, die Frieden stiften, denn Gott wird sie seine Kinder nennen. Glücklich sind die, die verfolgt werden, weil sie nach Gottes Willen leben. Denn ihnen gehört sein himmlisches Reich. Glücklich könnt ihr euch schätzen, wenn ihr verachtet, verfolgt und verleumdet werdet, weil ihr mir nachfolgt. Ja, freut euch und jubelt. Denn im Himmel werdet ihr dafür reich belohnt werden.
Für mich ist das einer von den Lieblingsteilen von dieser Bergpredigt. Weil Jesus uns erklärt, was uns glücklich macht. Man könnte sagen, Segen kommt auf die Menschen, die das und das leben. Oder die so eine Haltung mitbringen. Wohl und eben gut im Leben geht es dir, wenn du das umsetzt, was in diesen Versen drin steht. Für mich ist das so, im ersten Moment ein sehr lieblicher Text. Sehr ein cooler Text und er kommt so schwungvoll daher und so schön eigentlich formuliert. Und gleichzeitig merkt man ja auch die Herausforderung eigentlich in diesem Text. Jesus verbindet eigentlich unsere Haltungen mit dem, was daraus passiert. Also wenn wir da sind, dann passiert das. Ich weiß nicht, ob du das auch schon gedacht hast in deinem Leben, aber vielleicht ist dir auch schon so gegangen, dass du gedacht hast, du hättest gern das Resultat und dann machst du alles dafür, dass du eben den Weg dorthin schaffst, oder? Und das Spannende finde ich, wenn wir eben die Bibeltexte anschauen, dann geht es eigentlich weniger darum, dass wir aufs Resultat schauen sollen, sondern aufs Erste sollen schauen. Darauf sollen schauen, was für eine Haltung schwingt da drin mit. Und ja, es kommt in dem Sinn von so einer Anleitung, wenn du das machst, folgt das daraus raus. Das stimmt. Aber es kann auch mal sein, dass das nicht einfach so automatisch klingt. dass das nicht immer ganz so einfach funktioniert. Wie eben in so vielen Ratgebern, wo du vielleicht auch schon einen befolgt hast, vielleicht, keine Ahnung, einen Diätratgeber befolgt hast und gedacht hast so, ah, wenn ich 1, 2, 3 befolge, dann habe ich das Ergebnis. Oder wenn du irgendwie für dich Kraftübungen machst und so weiter und du hast gedacht so, hey, jetzt habe ich doch meine Kraftübungen gemacht und keine Ahnung, das Resultat hast du eigentlich gar noch nicht gesehen. Ich glaube, wenn man in den Charakter von Jesus drin wachsen und versteht, was Jesus da damit gemeint hat, dann ist es nicht, dass es um eine Garantie geht, dass das garantiert nachher gerade sofort zutrifft, sondern dass das ein Prozess ist. Und dass es weniger um ein Erfolgsrezept geht, sondern vielmehr um eine Grundhaltung, um eine Herzenshaltung, eben Charaktereigenschaften geht, wo du in deinem Leben sollst umsetzen. Ohne nachher gerade zu erwarten, dass sofort das Resultat rum ist. Es sind Charakterhinweise. Die Sachen sind Charakterhinweise für eine himmlische Kultur. Für eine himmlische Kultur, wo vielleicht in den einzelnen Momenten nicht nur du profitierst davon, vielleicht sogar nie du davon profitierst. Oder erst wenn wir es als ganze Gemeinschaft umsetzen, profitierst du auch davon. Vielleicht geht es dir im ersten Moment nicht besser, wenn du diese Sachen umsetzt. Und ich glaube, es geht da weniger um ein schwarz-weiß Ding, dass wir entweder haben wir es geschafft oder nicht geschafft, sondern es geht darum, dass wir uns überlegen, wo sind wir in diesen Charaktereigenschaften, in diesen Tugenden, von Jesus, die uns da aufgeführt werden. Wo sind wir da auf unserem Weg mit ihm? Wo siehst du den Prozess da drin? Wo hast du vielleicht Sachen in deinem Leben, wo du näher an den Sinn von Jesus anwachsen willst? Näher in die Kultur, in die himmlische Kultur anwachsen willst? Nicht im Sinn, dass wenn du das nicht geschafft hast, dass du dann aus dieser himmlischen, aus dem Reich Gottes daraus rausgehst, sondern vielmehr als Sehnsucht nach dem guten Leben. Als Sehnsucht nach dem, wo uns Gott vorträumt und sagt, hey, glaub mir, wenn wir das umsetzen in unserem Leben, dann wird es allen Menschen auf dieser Welt wirklich besser gehen. Dann wird ein Stück von dem Reich Gottes wirklich sichtbar mitten unter uns. Und ich will mit euch einmal kurz in die Texte drin hineingehen. Der erste, glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott. Im ersten Moment denken wir vielleicht jetzt so an unser Portemonnaie. Die arm sind vor Gott, oder? Die kein Geld haben oder so. Da geht es weniger um das, sondern die Menschen, die bedürftig und abhängig sind von Gott. Die Menschen, die wissen, dass sie ohne Gott nichts sind. Die Menschen, die wissen, dass in ihrem Leben alles am Schluss von Gott abhängig ist. Die Menschen, die wissen, dass sie es am Schluss nicht selber packen. Dass wir nicht stolz werden in unserem Leben und das Gefühl haben, was für coole Siege ist, dass wir alle sind. Sondern die wissen, dass am Schluss wir abhängig sind von ihm. Glücklich zu preisen sind die, die trauern. Die, die trauern mit dieser ganzen Welt. Die, die nicht einfach wegschauen, wenn ein Leid auf dieser Welt passiert. Die, die anschauen und sich von dem beeinflussen lassen. Und ich meine da damit nicht tagtäglich irgendwie brüllen über dem, sondern die, die ihr Herz davon treiben lassen, dass andere Menschen auf dieser Welt, vielleicht in deiner Nachbarschaft, vielleicht ganz nahe in deinem Kollegenkreis, manchmal nicht so gut geht wie dir selber. Das ist Trauer mit dieser Welt. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, die gewaltfrei sein können. Die freundlich sein können. Selbst in diesen Momenten, wo es vielleicht nicht ganz so einfach sind. Selbst dann, wenn du dich vielleicht ungerecht behandelt fühlst, immer noch kannst sanftmütig sein. Selbst dann, wenn ich in meinem persönlichen Leben angegriffen werde und mich vielleicht jemand ungerecht behandelt und ich irgendwie das Gefühl habe, ich muss jetzt für mein Recht einstehen und ihm vielleicht schon noch meine Meinung dazu sagen, was er jetzt falsch macht oder sie falsch macht im Leben. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen. Ganz eine andere Kultur, wie einfach sich die Ellbogen möglichst weit rausheben und für sein eigenes Recht zu schauen. Glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten. Sehnsucht nach Gerechtigkeit haben. Sehnsucht, auf dieser Welt für Gerechtigkeit einzustehen. Mit Gott für die Gerechtigkeit einzustehen. Und nicht für sein eigenes Ego möglichst fest zu schauen, sondern für die Mitmenschen rundherum zu schauen. Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen. Die, die Nächstenliebe leben. Die, die sich annehmen an den Menschen, wo es schlecht geht. Die, die sich hinwenden zum Nächsten, wo vielleicht Hilfe braucht im Leben. Und da geht es nicht immer um irgendwie unser Bild vom Obdachlosen gerade an der Straße oder so, sondern um dein Umfeld, um deine Menschen, die rund um dich herum sind. Interessiert es dich, wenn es jemandem schlecht geht, in deiner Small Group? Interessiert es dich? Nimmst Anteil an dem? Leidest mit? Gehst mit in dem Moment? Oder schaust weg und denkst, so, ich habe genug selber in meinem Leben, wo mich beschäftigt? Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben. Die, die aufrichtig sind im Herz. Die, die eine klare Ausrichtung auf Gott haben. Die, die sich immer wieder vornehmen, nicht heuchlerisch, nicht irgendwie unehrlich sein. Die, die sich vornehmen, nicht Gott, nicht irgendwie Götze im Leben anzuschaffen, nicht andere Sachen ins Zentrum hineinzunehmen, sondern Jesus im Zentrum haben. Und da kommen ganz viele kleine Sachen dazu. Da kannst du dich fragen, wer hat in deinem Leben, in deiner Zeitplanung, in deiner Woche am meisten Priorität? Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften. Die Frieden stiften. Nicht einfach die, die Frieden mit allen Menschen haben, sondern die, die aktiv zum Frieden beitragen. Glücklich zu preisen sind die, die um die Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Bereitschaft auch da, auch einzustehen für die Gerechtigkeit, anzustehen für die Gerechtigkeit. Wenn ich diese Sachen durchlese, denke ich so, es ist enorm herausfordernd. Vielleicht denkst du so, dass deck mich jetzt gerade zu und ich habe ja eh keine Chance, um das umsetzen im Leben. Der Dietrich Bonhoeffer ist einer wahrscheinlich von den bekanntesten Theologen und er selber hat eine sehr spannende Aussage gemacht. Er hat in einer Zeit gelebt vom von der Zeit vom Hitler. Und er hat dort gesagt, ich glaube zu wissen, dass eigentlich erst innerlich klar und wirklich aufrichtig sein werde, wenn ich mit der Bergpredigt wirklich anfinge, ernst zu machen. Er war einer von denen, der sich gegen den Hitler aufgestellt hat und gewehrt hat gegen das Regime, währenddem das ganz viele andere Christen sich nicht gewehrt haben. Und er hat gesagt, hey, ich wollte einfach anfangen mit dieser Bergpredigt umsetzen. Er hat nicht gesagt, er schafft das. Sondern er hat gesagt, ich wollte anfangen, diese Sachen in meinem Leben umzusetzen. Spannend ist, dass der Mahatma Gandhi, das ist nicht ein Theologe, sondern er hat eine Aussage gemacht, wo sehr spannend ist, wenn da nur die Bergpredigt und meine eigene Interpretation dazu wären, würde ich nicht zögern zu sagen, oh ja, ich bin ein Christ. Leider ist aber viel, was unter dem Namen Christentum läuft, eine Negation, also eine Verneinung der Bergpredigt. Christen haben eigentlich viel zu oft bewiesen, dass sie Bergpredigt nicht umsetzen im Leben. Wenn sie das wirklich würden umsetzen, sagt der Mahatma Gandhi, dann würde ich auch Christ werden. Das ist eine harte Botschaft an uns Christen, ehrlich gesagt. Es ist eine herausfordernde Botschaft, weil es uns eigentlich an den Punkt führt, wo wir uns überlegen können, wo in meinem Leben kann ich die Bergpredigt umsetzen in meinem Leben. Und da geht es nicht darum, auf den anderen zu zeigen, wo das der andere eben das nicht umsetzt, sondern in mein Leben hineinzuschauen. Und zu schauen, wie sieht das bei mir innen aus. In Matthäus 5, Vers 14, also nach deiner Seligpreisungen, steht: Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Jesus macht da eigentlich weiter, oder? Er macht weiter und sagt: Schaut, wenn ihr diese Sachen umsetzt in eurem Leben, dann werdet ihr zu dem Licht der Welt. Dann müsst ihr nicht darüber diskutieren, wie können wir jetzt evangelisieren und wie können wir jetzt das Licht sein und was muss ich jetzt machen, um das Licht zu sein in dieser Welt, sondern dann sind ihr das Licht in der Welt. Dann lebst du das Licht in der Welt. Dann müssen wir nicht anfangen, krampfhaft irgendetwas zu suchen, um Licht zu sein, sondern du bist Licht in dieser Welt, wenn du dir Glück Seligpreisungen in deinem Leben anwendest. Und das ist unsere Vision als GVC. Als My Church. Wir träumen davon, dass wir das Licht dürfen sein, die Stadt auf dem Berg dürfen sein. Nicht, weil wir irgendwie krampfhaft etwas suchen, um etwas zu werden und irgendwelche Tasks erfüllen, sondern weil wir alle uns gemeinsam immer wieder vornehmen, die glücklich Wort wirklich beim Wort zu nehmen und uns selber herausfordern und uns selber überlegen, wie können wir das umsetzen in unserem Leben. Und das Spannende ist, all diese Sachen, darf sie gerne mal selber daheim einmal durchlesen, all diese Sachen kommen zum Tragen in der Gemeinschaft. Die kommen nicht zum Tragen, wenn ich daheim in meinem Wändli oder in meinem Zimmerli hocken und denke so, ah, was könnte ich jetzt, was müsste ich und so weiter, sondern sie kommen zum Tragen dort, wo du mit anderen Menschen unterwegs bist. Barmherzig kann schon auch für dich sein, aber das ist nicht die Grundaussage der Bibel. Viele von diesen Sachen zeichnen sich aus, wenn wir in der Gemeinschaft miteinander unterwegs sind. Und das ist der Traum. Wenn wir zusammen in dieser Gemeinschaft miteinander unterwegs sind, uns herausfordern, immer wieder zusammen an den Grund kommen, dann werden wir zu dem lebenspendenden Licht, zu dieser Quelle vom Licht, dann werden wir zu einer Gemeinschaft, die eben anziehend sind. Dann wirst du einen Unterschied ganz automatisch in deiner Schule machen, weil du Mitleid hast mit Menschen in deinem Umfeld, weil du barmherzig bist mit deinen Menschen in deinem Umfeld, weil du sanftmütig bist im Umgang mit deinen Lehrern und deinen Lehrerinnen, weil du sanftmütig bist mit dem, der dich gerade persönlich angegriffen hat, weil du sanftmütig bist mit den Menschen, die dich vielleicht nicht richtig behandeln in deinem Leben. Reich Gottes ist in erster Linie eine Haltungsfrage, eine Kulturfrage, eine Frage von deinem Charakter und nicht von dem Handeln, was du nachher für ein Ergebnis daraus siehst. Und ich will dich herausfordern, deine Haltung, deine Tugenden, deinen Charakter zu hinterfragen. Das kannst nur du für dich machen. Du kannst auch mal deine Kollegen fragen, wie barmherzig dass du manchmal zu ihnen bist. Vielleicht überrascht sie die Antwort, vielleicht auch nicht. Wo ist dein Next Step in dieser Nachfolge? Ich muss sagen, als ich die Bergpredigt nochmal durchgelesen habe, so die ersten 10 Verse durchgelesen habe, habe ich gedacht, so, in meinem Leben würde sich, glaube ich, wirklich sehr vieles verändern, wenn ich diese Sachen umsetze. Und ich nehme mir diese Sachen vor. Vieles von dem schaffe ich nicht einfach so. Und darum ist die Verbundenheit mit Gott so zentral wichtig. Weil aus dieser Verbundenheit, wenn ich weiss, wer mein Vater ist, wenn ich weiss, dass ich geliebt bin, auch wenn ich jetzt gerade persönlich angegriffen werde und vielleicht nicht die Wertschätzung bekomme, die ich mir wünschte von anderen Menschen, wenn ich dort bei meinem Vater im Himmel daheim bin und an dem Tisch bin und weiss, dass er mich liebt, dann kann ich sanftmütig handeln. Nicht, wenn ich einfach das Rezept habe, sondern aus dieser Verbundenheit heraus. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der mit uns einen Weg geht. Und willst du nicht das Resultat sehen, sondern willst du sehen, wie unsere Herzen sich verändern. Und so bitte ich dich, dass du uns begegnest und dass du jedem Einzelnen da drinnen selber kannst aufzeigen, wo das sie dürfen arbeiten. Amen.